Von Frédéric Chopin, Michael Pletnev. Und jetzt ist es 8.31 Uhr.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Die 10. Folge heute aus Laurent Binets Roman Perspektiven in der Übersetzung von Christian Wachinger. Als Mörder des Malers Pontormo kommen eine ganze Anzahl von Menschen in Verdacht. Sein Fresko soll jetzt beendet werden von Bronzino, einem anderen Maler. Der neue Papst ist ja absolut gegen die Darstellung nackter Körper und von denen wimmelt es nur so auf Pontormos Werken. Da stellt sich also nach wie vor die Frage, hat Herzog Cosimo den Maler umbringen lassen, aus Angst als Förderer eines Aktmales in Ungunst beim Papst zu fallen? Die ist ihm nämlich wichtig, um Herrscher der Toskana zu werden. Oder hat Bronzino seinen Meister umgebracht? Pontormo, immerhin profitiert er ja nun davon. Er hat einen neuen Großauftrag gekriegt, sein Fresko zu vollenden. Die Ermittlungen bekommen langsam Aufwind, als eine geheime Versammlung von Umstürzlern entdeckt wird. Revolutionäre kann Herzog Cosimo nicht gebrauchen. Er lässt ganz Florenz durchkämmen und viele verhaften.
Agnolo Bronzino an Michelangelo Buonarroti.
Florenz, den 22. März 1557. Wie klug habt ihr daran getan, euch nach Rom zu flüchten? Und was für Dummköpfe sind wir alle, die wir nicht eurem Beispiel gefolgt sind. Kommt bloß nicht nach Florenz zurück, denn dieser Ort ist von jeglicher Gerechtigkeit verlassen. Ihr beklagt euch, sicher zu Recht, über diesen Caraffa, der die Künstler nicht leiden kann, aber wenigstens lässt er sie nicht ins Gefängnis werfen. Und wie entlohnt der Herzog seine treuesten Diener? Mein bester Schüler, mein Sohn, mein Freund, der junge Allori, ist verhaftet worden. Ich weiß nicht, welche Gemälde von Sandro ihr bei seiner Studienreise nach Rom zu sehen bekamt, aber ganz gewiss würdet ihr mit eurem sicheren Blick für Inspiration und Anmut sie im Haus dieses jungen Mannes sofort wiedererkennen. In seiner Schlafkammer wurden Skizzen von Signorina Maria gefunden, die jener ziemlich gleichen, die auf eurer Venus wiedergegeben ist. Da haben wir's doch. Und da sie obendrein in Freundschaft mit Naldini verbunden ist und somit Zugang zu Jacopos Werkstatt hat, wird er nun verdächtigt, bei dem verfluchten Gemälde Hand angelegt zu haben und also natürlich eine Rolle beim Tod unseres Freundes gespielt zu haben. Dass Sandro ihm stets größte Sohnestreue erwies, dass seine Schwester Alessandra uns immer zum Essen einlud, was Jacopo genoss, dass die Familie Allori ihn stets mit größter Hochachtung behandelte, mehr braucht es heutzutage nicht, um des Mordes angeklagt zu werden. Sandro, mit einem Hammer bewaffnet, erschlägt Jacopo hinterrücks. Sandro, mit einem Meißel bewaffnet, durchbohrt das Herz des Mannes, der ihn wie einen Sohn geliebt hat. Armer Sandro, armes Florenz. All die Jahre Arbeit und Mühe im Dienst des Herzogs, unermüdlich die Lebenden und Toten Medici porträtieren, die Kapelle der Herzogin ausmalen, all ihre Aufträge erfüllen, dabei zusehen, wie meine Gemälde durchreisenden Fürsten als Geschenk dargeboten werden, und das soll nun mein Lohn sein? Eine ganze Weile dachte ich noch, den Schutz des Herzogs zu genießen, als die Nachrichten vom Konzil von Trient zu uns drangen, die von Tag zu Tag mehr nach Scheiterhaufen rochen. Doch was täte er nicht dafür, zum König von Toskana gekrönt zu werden? Wie niederträchtig, wie feige! Um zu regieren, muss er bestrafen. Und wenn er befindet, dass der Kopf meines Sandro der Preis seiner Amtsgewalt ist, dann opfert er schamlos das junge Leben eines Unschuldigen. Den Medici die Pest an den Hals! Ihrem Haus und dem Haus Toledo die Pest an den Hals! Pontormo hatte recht. Unsere Zeit neigt sich dem Ende zu. Die Welt hat sich von uns abgewandt. Wir haben in ihr keinen Platz mehr. Und die Granden werden uns das klarzumachen verstehen, sagte er.
Giorgio Vasari an Vincenzo Borghini.
Florenz, den 23. März 1557. Signor Vincenzo, ich nehme an, dass ihr diese Zeilen bei eurer Rückkehr vorfindet. Ich bin losgegangen, um in der Schenke auf euch zu warten, Wäre ich im Palazzo geblieben, so hätte ich wohl am Ende jemanden umgebracht. Denn die Dummköpfe von Bargello haben, nachdem sie die ganze Stadt auf den Kopf gestellt und Marco Moro nicht gefunden haben, schließlich Allori festgenommen. Mit Berufung auf ein paar Zeichnungen, die in seiner Schlafkammer herumlagen. Das zeugt von beispielloser Dummheit. Denn wenn er das Bild gemalt hätte, hätte man es doch nicht in Pontormos Wohnung gefunden. Ganz einfach, wenn ein Gemälde in Pontormos Wohnung gefunden wird, dann ist es von Pontormo gemalt. Nicht so die Fresken. Sie wurden von fremder Hand übermalt. Aber wie soll man das diesen hirnlosen Haudegen verklaren? Ab jetzt ist es ihnen streng untersagt, ohne Begleitung durch euch oder mich, Maler oder Bildhauer, aufzusuchen. Höchst ungern bitte ich euch, mein Freund, mir bei dieser undankbaren Aufgabe zur Seite zu stehen, doch die Erfahrung lehrt, dass wir diese Raubeine in ihrer Ahnungslosigkeit nicht allein lassen können. Mögen sie bei den Kunsthandwerkern weiter nach Marco Moro suchen, solange sie wollen. Wenn sie ihn finden, sehr gut, aber der Mann ist wohl gerissener als sie. Und ich muss sagen, im Augenblick auch als wir. Weiß Gott, wo dieser Teufelskerl Unterschlupf gefunden hat.
Agnolo Bronzino an Michelangelo Buonarroti.
Wenn ich euch, göttlicher Meister, noch einmal schreibe, dann diesmal, weil ich Hilfe brauche, und zwar nicht von irgendwem, sondern von euch. Ich habe den Farbmischer von San Lorenzo bei mir aufgenommen und halte ihn versteckt. Der Unglückliche wurde von den Männern des Herzogs verfolgt und wusste nicht wohin, denn alle seine Freunde waren schon verhaftet. Grund dafür seien, so gestand er, verbotene Zusammenkünfte von Kunsthandwerkern. Im Palazzo spricht man unverblümt von einem Umsturzversuch nach Art der Ciompi. Ist mir auch ziemlich egal. Ich habe, seit er bei mir arbeitet, keinen Grund zur Klage gehabt. Und da ich gerade viel von ihm mitbekomme, bin ich mir sicher, dass er Jacopo nicht umgebracht hat. Ich werde ihn also keinesfalls an Vasari ausliefern. Ihn nicht und auch sonst niemanden. Mein Farbmischer wird nicht zu meinem Lehrling in den Kerkern des Bargello kommen. Doch der Herzog lässt überall suchen. Einmal waren die Männer vom Bargello schon da und sie werden wiederkommen. Er muss unbedingt dazu gebracht werden, die Stadt zu verlassen. Die Zeit drängt und alle Stadttore unterliegen strenger Kontrolle. Und da, göttlicher Meister, ist der Punkt, wo eure Mitwirkung ansetzen könnte, denn ihr habt die Festungswelle der Stadt Florenz errichtet, damals in Zeiten der Republik, als die Spanier uns belagerten. So müsstet ihr auch einen Weg wissen, über den man unbemerkt hinauskommt. Einen Durchgang, eine Falltür, einen Tunnel, wer weiß. Vielleicht habt ihr ihn gar mit eigenen Händen gebaut. Helft dem armen Kerl, Meister, im Angedenken an die Republik, die ihr seinerzeit verteidigt habt.
Malatesta de Malatesti an Maria de Medici.
Florenz, den 24. März 1557. Sobald die Messe fertig ist, täuschst du ein Unwohlsein vor und bittest um Erlaubnis, dich in deinen Gemächern ausruhen zu dürfen. Du tust so, als machtest du dich auf den Weg zum Palazzo, doch in Wahrheit gehst du zur Porta San Gallo. Nur deine Zofe begleitet dich. Dort erwarte ich dich mit einem Passierschein, den dein Vater ungelesen unterschrieben hat. Denk dran, einen Mantel mit Kapuze anzuziehen, damit du dein Gesicht verbergen kannst. Inmitten der Festlichkeiten wirst du dich ohne Schwierigkeiten unter die Menge mischen, doch achte trotzdem darauf, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Entscheidend ist, dass so spät wie möglich bekannt wird, dass die Tochter des Herzogs die Stadt verlassen hat. Ich habe zwei schöne Andalusier ausgesucht, die ich morgens anspannen lasse. Gegen Mittag lasse ich deine Sachen auf den Wagen laden, während du noch in Santa Maria bist. Sobald du bei mir bist, auf nach Frankreich. Bis morgen, Geliebte. Jetzt und immer da.
Eleonora di Toledo, Herzogin von Florenz, an Cosimo de' Medici.
Florenz, den 25. März 1557. Ich habe dem Briefboten befohlen, euch aufzusuchen, koste es, was es wolle, und euch diese Zeilen umgehend auszuhändigen, und wäret ihr gerade beim Kaiser selbst. Eure Tochter ist verschwunden. Niemand hat sie gesehen, seit sie von Santa Maria weggegangen ist. Ich habe schon nachgeforscht. Eine Kutsche fehlt, sowie zwei unserer besten Pferde und euer Page Malatesti. Wie könnt ihr euch mit solchen Leuten umgeben, mein Freund? Dieser Verführer wird sie wohl im Trubel der Neujahrsfeierlichkeiten geraubt haben und alles deutet darauf hin, dass das Luder ihm nur zu gern gefolgt ist. Dabei habe ich mir solche Sorgen um sie gemacht. Es ist aber auch eure Schuld. Der Ruf dieses Alfonso zwischen Ruhling und Eunuch wird wohl nicht dazu beigetragen haben, dass sie den Plan der Verheiratung mit der gewünschten Gelassenheit ins Auge gesehen hätte. Wie dem auch sei, wenn ihr darauf beharrt, sie an den Herzog von Este nach Ferrara zu verscherbeln, müsst ihr sie erst einmal wiederfinden. Findet mir meine Tochter.
Cosimo de' Medici an Eleonora di Toledo.
Dringende Geschäfte rufen mich erneut nach Pisa. Ich muss sofort aufbrechen, um morgen früh dort zu sein. Doch an einem braucht ihr keinerlei Zweifel zu hegen. Eure Tochter wird euch unverzüglich zurückgebracht. Darauf gebe ich euch mein Wort. Und Malatesti, diesen Windbeutel, lasse ich mit dem Buschmesser kastrieren. Dann braucht Maria ihm nicht weiter nachzutrauern, nicht wahr? Ich füge auch gleich den anderen Schwur hinzu. Bis zum Sommer ist sie mit dem Herzog von Este verheiratet. Ihr haltet ihn für zeugungsunfähig. Aber wer weiß, ob unsere Tochter ihm nicht in Bälde einen Erben schenkt? Solche Wunder soll es schon gegeben haben. Ihr wisst so gut wie ich, dass es an den Höfen ganz Italiens von frühgeborenen Bankerten nur so wimmelt. Wie dem auch sei. Eure Bittschriften haben uns schon genug Zeit verlieren lassen. Und da habt ihr nun ihren Dank dafür, dass ihr euch so für sie eingesetzt habt. Maria hat die väterliche Autorität herausgefordert und zur Strafe dafür wird sie, sobald sie nach Florenz zurückkehrt, den Weg nach Ferrara gehen, notfalls mit einem ganzen Regiment als Geleitschutz.
Cosimo de' Medici an Giorgio Vasari.
Nehmt so viele Männer wie nötig. Eure Aufgabe ist, den Herrn Malatesta de Malatesti und die Fürstin Maria aufzugreifen und nach Florenz zurückzubringen. Meine Tochter unverletzt, Malatesti lebend.
Maria de Medici an Catherine de Medicis, Königin von Frankreich.
Florenz, den 26. März 1557. Liebe gute Tante, schimpft nicht mit mir. Mir hämmert das Herz im Leibe, aber ich weiß nicht, ob vor Angst oder vor Aufregung. Ich habe die Dummheit begangen, mit meinem lieben Malatesta zu flüchten. Ich bin mit ihm gegangen, weil wir, wenn auch nicht vor den Menschen, so doch vor Gott, ein Paar sind. Und weil er mir geschworen hat, dass das Gemälde von einer besessenen Klosterschwester vernichtet worden ist. So lasse ich nun meine allzu grausamen Eltern und mein geliebtes Heimatland zurück. Das Exil habt ihr lange vor mir kennengelernt und euer Beispiel gibt mir die nötige Kraft zu einem solchen Unterfangen. Ich bin Flüchtling. Ihr wurdet verkauft wie eine Sklavin. Ich weiß nicht, welches von beiden das weniger begehrenswerte Schicksal ist. Erzählt mir bitte etwas von Frankreich. Das wird mir Mut machen. Stimmt es, dass wir am Hof von König Heinrich willkommen sind? Wie dumm bin ich doch. Ihr könnt mir ja nicht mehr schreiben, weil ihr nicht wisst, wo ich mich befinde. Ich weiß es ja selber nicht. Ich bin in einem dunklen Wald. Wie werde ich ohne eure Hilfe dort je wieder herausfinden? Am Neujahrstag des alten Kalenders haben wir Florenz verlassen und bewegen uns vorsichtig abseits der vielbegangenen Straßen vorwärts, um den Männern zu entkommen, die uns mein Vater ganz gewiss auf den Hals hetzt. Ich zittere um meinen lieben Malatesta, denn selbst wenn der Herzog nicht ganz frei von Gefühlen ist, so sind diese hier kaum zu unseren Gunsten. Er kennt kein Mitleid, wohl aber Zorn. Hier in der Toskana und auch darüber hinaus ist der Zorn meines Vaters gleichbedeutend mit dem Zorn Gottes. Ihr wisst, wie er Lorenzino in Venedig ermorden ließ, 11 Jahre nachdem dieser ihren Verwandten Alessandro umgebracht hatte. Es heißt, man habe seinen Leichnam in die Lagune geworfen. Ich frage mich schon, ob dieselben Mörder jetzt hinter uns her sind.
Giorgio Vasari an Vincenzo Borghini.
Pistoia, den 27. März 1557. Der Herzog weiß, dass meine Ergebenheit ihm gegenüber grenzenlos ist und deshalb missbraucht er sie. Ich hätte gedacht, dass ich ihm in Florenz nützlicher bin, als wenn ich hinter einer verirrten Fürstin herlaufe, selbst wenn es sich dabei um seine Tochter handelt. Ich bin Maler und Architekt, nicht Kindermädchen. Und erst recht nicht Anstandswauwau. Immerhin hoffe ich, bald zurück zu sein, denn ich glaube kaum, dass das Fräulein mit seinem Schönling sehr weit kommt. Ein junges Pärchen auf der Landstraße, ohne Geleitschutz, ganz auf sich gestellt, wird bald Aufmerksamkeit erregen, wenn nicht gar Geiselnehmern in die Hände fallen. Der Junge kann von Glück sagen, wenn er nicht halbtot in den Straßengraben geworfen wird. Und was das Mädchen angeht, so habe ich wohl richtig verstanden, dass der Schatz der Unberührtheit nicht mehr zu heben ist, was einerseits eine Last von ihr nimmt, andererseits ihren Wert mindert. Wohl denen, auf die das Damoklesschwert schon herniedergesaust ist, vor allem, wenn sie den Faden selber durchtrennt haben.
Piero Strozzi, Marschall von Frankreich an Benvenuto Cellini.
Rom, den 27. März 1557. Um dir die ganze Wahrheit zu sagen, lieber Benvenuto, so ist es noch ein weiter Weg, bis Neapel unser ist. Denn dein Brief erreicht mich noch immer in Rom. Mon Luc, dem einzigen halbwegs vernünftigen Franzosen, ist es gelungen, die wahnwitzigen Pläne des Herzogs von Guise für eine Weile im Zaum zu halten. Karl der VIII. Damals war immerhin bis nach Neapel gelangt, bevor er aus Italien vertrieben wurde. Und wir schaffen es kaum, über Latium hinauszukommen. Ich habe Ostia und Tivoli befreit, aber die Truppen des Herzogs von Alba wüten noch immer. Dabei ist es doch so, dass, wenn man sie weiter gewähren lässt, diese verdammte Familie Toledo sich nach Florenz und Neapel am Ende die ganze Halbinsel unter den Nagel reißt. Du hattest von deinen Sorgen mit der Herzogin erzählt, aber glaub mir, mit ihrem Onkel ist es kein bisschen einfacher. Erst recht, seit der Vizekönig von Neapel ist. Er hockt vielleicht nicht stundenlang auf dem Kackstuhl, dafür aber hat er ein Heer und weiß es einzusetzen. Was unseren Fall angeht, so tue ich das Nötige. Innerhalb 3 Tagen hast du einen Mann vor Ort, der sich Bacchiacas annimmt.
Catherine de Médicis, Königin von Frankreich, an Piero Strozzi, Marschall von Frankreich.
Fontainebleau, den 30. März 1557. Lest diesen Brief von Maria. Ich schicke euch hier eine Abschrift. Ist das nicht witzig? Ist das nicht köstlich? Ist das nicht verschroben ohne Ende? Na, dann helfen wir ihnen doch erstmal nach Frankreich zu gelangen. Danach ist immer noch Zeit, sie irgendwohin zu verbannen. Nur das Gemälde fehlt uns noch. Ein Traum wäre, es gelangte mit all dem jungen Volk nach Venedig, so dass die Venezianer in natura über die Ähnlichkeit von Vorbild und Porträt urteilen könnten. Ja, ich möchte sie gerne sehen. Alle beide. Was sag ich? Alle drei?
Maria de Medici an Catherine de Médicis, Königin von Frankreich.
Den 28. März 1557. Liebe Tante, wenn ihr wüsstet, oh, ich wünschte, ihr wüsstet es. Wenn Ritter Malatesti mich in die Arme nimmt und küsst, fühle ich mich als Frau. Ich bereue nichts von dem, was ich bis dahin für Narretei hielt, sondern habe ganz im Gegenteil die Gewissheit, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, denn ich spüre den Anhauch Gottes jede Nacht, die er werden lässt. Hat Gott die Menschen nicht frei geschaffen? Und sind die Frauen nicht auch Menschen, Gottes Geschöpfe? Ich bin vollkommen verändert an Leib und Seele. Ich bin vor meinem Vater geflohen. Ich weiß, das ist eine Sünde. Aber indem ich es getan habe, bin ich näher an Gott. Dessen bin ich mir gewiss. Ein Beweis dafür ist, dass ich diesen Monat nicht geblutet habe. Unser Herr Jesus hat meine Sünden am Kreuz gesühnt, nicht wahr?
Michelangelo Buonarroti an Agnolo Bronzino.
Rom, den 28. März 1557. Signor Agnolo, hier kommt der Plan der Festungsanlage, den ich zwischen all meinen Unterlagen erst heraussuchen musste. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Zeichnungen, Karten, Verträge, Rechnungen und Geschäftsbücher sich in einem Arbeitsleben angesammelt haben. Ich habe gekennzeichnet, wo sich der Durchlass befindet, durch den ihr euren Mann unbemerkt hinausschleusen könnt.
Giorgio Vasari an Vincenzo Borghini.
Bologna, den 29. März 1557. Wie ein Wilddieb folge ich den Karnickelkötteln von Herberge zu Herberge. Doch unsere beiden Turteltäubchen schlagen Haken wie die Hasen, um den Hunden zu entkommen. Ich weiß nicht, wann ich wieder in Florenz sein kann. Und so muss ich mich auf euch verlassen, mein Freund, und euch beauftragen, die Maler und Künstler, die aus welchem Grund auch immer auf unserer Liste stehen, persönlich aufzusuchen. Ich glaube, alle, die auch nur ein bisschen malen können, stehen wohl drauf. Jedenfalls wollte ich euch bitten, Cellini zu besuchen, denn der kann mich nicht ausstehen. Geht auch noch einmal zu Bronzino. Wer weiß, ob ihr nicht etwas findet, was die Trampel von Bargello übersehen haben, als sie Allori verhafteten. Klopft bei Amanati und Bandinelli an. Wenn ich in einer Woche noch nicht zurück bin, geht auch zum alten Bacchiacca, damit wir uns nicht vorwerfen müssen, eine Möglichkeit außer Acht gelassen zu haben. Und schließlich muss sich ja der Farbmischer noch irgendwo versteckt halten. Wenn wir ihn finden, finden wir vielleicht zugleich auch das Gemälde und sogar einen Mittäter. Oder gar den Mörder.
Agnolo Bronzino an den Vorsteher der Kartause von Galuzzo.
Florenz, den 31. März 1557. Nächster Tage wird, so Gott will, ein Mann, der sich auf mich beruft, an die Pforte eures Klosters klopfen. Habt die Güte, Pater, mir zuliebe diesen Freund von mir zu empfangen, wie einst mich, ohne ihm Fragen zu stellen und ohne mich weiter zu fragen. Und denkt dabei an die Fresken, die Jacopo bei euch gemalt hat, und an die Hand anzulegen, Gott mir die Ehre zuteil werden ließ.
Giorgio Vasari an Vincenzo Borghini.
Parma, den 31. März 1557. Lieber Freund, habt ihr getan, worum ich euch gebeten habe? Meine beiden Zugvögel wurden in Modena und in Parma gesehen, scheinen dann aber Kurs auf Mantua genommen zu haben. Ich befürchte, dass sie den Weg nicht wissen und das der Grund für ihren Zickzackkurs ist, was ihre Verfolgung noch schwieriger macht. Ich sage euch das, weil meine Aufgabe mich Gott weiß, wie lange an der Rückkehr nach Florenz hindern wird. Ich bedauere, euch nicht beistehen zu können, aber ihr werdet die besprochenen Besuche allein absolvieren müssen. Keine Zurückhaltung mehr. Durchsucht alles, ohne auf irgendjemanden Rücksicht zu nehmen. Ihr habt jetzt die Verantwortung für die Ermittlungen und dafür, dass der Farbmischer ausfindig gemacht wird. Teilt mir, mein Freund, die Ergebnisse eurer Besuche mit und vor allem, was habt ihr in Bronzinos Wohnung gefunden?
Vincenzo Borghini an Giorgio Vasari.
Ferrara, den 2. April 1557. Ihr wisst, Signor Giorgio, dass ihr immer auf euren getreuen Vincenzo zählen könnt bei der Erfüllung der Aufgaben, die ihr ihm zuweist. Selbst wenn er wegen außergewöhnlicher Umstände ein wenig in Verzug gerät. Ich bin also am Hof des Herzogs von Este gewesen, wie ihr mir aufgetragen hattet, und so will ich euch ohne weitere Umschweife Bericht erstatten über meine Gedanken. Eines muss man dem Herzog Ercole lassen. Er ist ein guter Gastgeber. Kein Abend, an dem er seinen Gästen nicht ein Festessen kredenzt hätte, das des französischen Hofes würdig gewesen wäre. Seit 4 Tagen ungelogen ist mein Bauch stets gefüllt und ich muss jede Stunde Stuhlgang haben, wenn ich nicht platzen will wie ein Ballon. Ich bin gewissermaßen im Lande Gargantuas und habe das Ohr voller Musik, denn der Herzog mag die Musiker und Artisten so gerne, dass es kaum einen Augenblick am Tag gibt ohne eine Theater- oder Tanzvorführung, die von lauten Klängen begleitet wird. Glaubt jedoch nicht, dass der Herzog von Este nur ein prunkliebender Kunstliebhaber und Mäzen ist. Dieser Fürst regiert seine Stadt mit eiserner Hand, und Mitleid ist eine Anwandlung, die ihm völlig fremd ist. Er selbst hat mir in Gegenwart seiner Frau erzählt, wie er sie, weil sie in lutheranische Kreise gelangt war, im Schlosskerker eingesperrt und so lange der Inquisition überantwortet hat, bis sie einwilligte, wieder zur Messe zu gehen. Sein Sohn schlägt ganz nach ihm. Daher kann ich gut verstehen, dass die Signorina Maria nicht gerade Freudentänze aufführt bei dem Gedanken, ihn zu heiraten. Ich weiß nicht, ob an den Gerüchten, die man so hört, etwas dran ist, aber ich habe den jungen Fürsten gesehen. Er schien mir keine der Eigenschaften zu haben, die man bei einem Edelmann erwartet. Sein scheler Blick, seine Überheblichkeit, seine Art, Untergebene mit an Grausamkeit grenzender Härte zu behandeln, bringen mich zu dem Schluss, dass wir auch seinen Namen auf unsere Liste setzen müssen. Der Mann hat das Zeug zum Mörder. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Nun, hielt er sich nicht genau zur Zeit von Jacopos Tod in Florenz auf? Stellt euch vor, er hätte das Gemälde entdeckt, das seine zukünftige Gattin so beleidigt. Wer weiß, wie ein Choleriker, der von Natur aus zum Jähzorn neigt, reagiert hätte. Zwar verlängert das unsere Liste, andererseits bin ich zuversichtlich, dass man nun bald die Namen der beiden Schwestern davon tilgen kann. Vor meiner Abreise habe ich bei der armen Plautilla vorbeigeschaut, die sich noch vom Verhör erholt, habe ihr Malsachen gebracht und sie aufgefordert, eine Kreuzabnahme zu malen, wie die, die sie ihrer Schwester Caterina de' Ricci geschenkt haben will. Dann werden wir ja sehen, was sie kann und wie sie männliche Leiber malt. Noch etwas. Damit die Baustelle im Palazzo sich durch eure Abwesenheit und meine nicht allzu sehr verzögert, habe ich den jungen Naldini eingestellt. Ich denke, er wird euch ein hervorragender Helfer sein.
Giorgio Vasari an Vincenzo Borghini.
Mantua, den 7. April 1557. Vincenzo, was seid ihr für ein alter Esel mit eurer Besorgnis um Ferrara und seinen Herzog? Was kümmern mich eure Geschichten von Festmählern, Flötenspielern, einem alten Mann im Verlies oder einer lutheranisch gesinnten Gattin? Lasst den Mann seine Frau doch im Eintopf verspeisen, wenn es ihm Spaß macht. Dieser Familie wünsche ich die Pest an den Hals. Ihr findet den Herzog von Este und seinen Sohn degeneriert? Na, das kann ja heiter werden. Seid ihr der Einzige, der nicht weiß, dass die Mutter des Herzogs die Schlampe Lucretia war, die Tochter von Borgia? Gedenkt ihr noch länger dort zu bleiben und die örtlichen Sitten und Gebräuche zu erforschen? Ein Maler ist der Mörder. Kann der Sohn des Herzogs malen? Hatte ich euch nicht gesagt, ihr solltet Bronzino aufsuchen? Mein Gefühl sagt mir, dass man dort weiter forschen muss, aber ich bin doch immer dazu verdammt, auf der Jagd nach meinen Zugvögelchen ganz Italien zu durchmessen. Ich beschwöre euch, mein Freund, vertut nicht noch mehr Zeit mit den Schmierfinken von Ferrara, mit denen ihr mir in den Ohren liegt, und verlasst unverzüglich euer Märchenschloss, das euch den Kopf verdreht und die Eingeweide umgestülpt hat.
Maria de' Medici an Catherine de' Medicis, Königin von Frankreich.
Wenn all seine Bediensteten so schlau und listig wären wie mein Malatesta, hätte mein Vater echt Glück. Aber ehrlich gesagt bezweifle ich das. Ihr solltet ihn hören, wie er alle möglichen Geschichten erfindet, um zu erklären, warum sich ein junges Paar einfach so auf die Walz begeben hat. Diesmal hat er dem Herbergsvater gesagt, wir seien frisch verheiratet und er wolle mit mir seine Ländereien in der Lombardei besichtigen. Übrigens stellt er mich nie anders vor, denn als seine Frau, was mich mit Wohlbehagen erfüllt. Ach, ich liebe ihn so. Ich wünschte, ihr möchtet ihn genauso gern leiden wie ich. Naja, nicht ganz so. Was für Dummheiten sage ich da. Inzwischen würde ich lieber sterben, als nach Florenz zurückkehren. So Gott will, sind wir bald in Mailand und von da gelangen wir in die Schweiz und dann nach Frankreich. Gott behüte uns. Ich sende euch einen Kuss, liebe Tante, denn ich höre meinen Malatesta vom Balkon herabrufen, wohin er gegangen ist, um den Himmel auf das morgige Wetter hin zu examinieren. Er kann auch die Geheimnisse der Natur entschlüsseln. Er weiß so viel. Doch ich vertraue darauf, dass wir uns bald sehen.
Soweit Folge 10 aus Laurent Binets Roman Perspektiven. Diese Folge ab sofort 7 Tage lang für Sie zum Nachhören in unserer NDR Kultur App und auf unserer Homepage.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Die EU-Umweltminister können sich nach wie vor nicht auf einen gemeinsamen Kurs in der Klimapolitik einigen. Statt auf konkrete Zusagen konnten sie sich bei ihrem Treffen in Brüssel mit Blick auf die Weltklimakonferenz im November nur auf eine Absichtserklärung verständigen. Demnach wollen sie ihren Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen bis 2035 zwischen 66% und 72% im Vergleich zu 1990 senken. Andreas Meyer-Feist in Brüssel zur Frage, ob die EU mit diesem Kompromiss zufrieden ist.
Zufrieden ist eigentlich kein EU-Mitgliedsland und wohl auch kein EU-Umweltminister oder Umweltministerin, denn eigentlich wollte der Umweltrat ja ein festes Klimaziel für das Jahr 2040 beschließen. Entscheidend ist aber, dass es andere Forderungen gibt, jetzt in vielen EU-Ländern. Forderungen, dass man im Gegenzug für diese Klimapolitik zum Beispiel mehr Erleichterungen für die Industrie schaffen müsste.